Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Ohri. Er hat mich vor längerer Zeit angerufen und hat mich gefragt, ob ich hier was zur Technik sagen kann. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was kann man in 20 Minuten zur Technik sagen? Weil das ist natürlich eine längere Story und man kann natürlich auch Vorlesungen draus machen und die Maxwell'schen Gleichungen separieren. Und von der Ausbildung, da will ich es dann Professor Rimscher gleich tun, bin ich Ingenieur und habe natürlich mich doch ziemlich intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Ich würde mich trotzdem bemühen, das in 20 Minuten zu bringen und hatte mir deshalb überlegt, dass ich zunächst mal anfange, dass ich das nicht auf die ganze Breite des Audios ziehe, weil Audio ist mehr, ja, es gibt Tonträger, alles Mögliche, was es dort gibt, sondern mich erstmal entlang hangel vielleicht an den Begrifflichkeiten des Radios. Ich werde das nicht konsequent durchhalten können. Und Professor Rimscher hat ja auch diese Begrifflichkeiten linear, nicht linear, die vielleicht auch nicht so richtig passen. Ich würde vielleicht lieber davon reden, Radio verstehe ich als etwas, wo einer was sendet und der andere hört zeitgleich zu. Und dann gibt es natürlich alles, was ich zeitsouverän und auch on demand machen kann. Und man wird sehen, dass im Laufe der Entwicklung die Technik die Möglichkeit geschaffen hat, beides zu nutzen und beides heute eine große Rolle auch spielt. Und um in das Thema überhaupt erstmal reinzukommen, würde ich jetzt nicht gleich mit irgendeiner Technologie zur Verbreitung losrennen, sondern mal in 4 Folien zeigen, wie eigentlich sowas in unserem Umfeld produziert wird, wie das entsteht. Und ich würde auch mal sagen, was da entsteht. Also was sind denn eigentlich die Audioformate? Jedes Thema wäre natürlich auch ein eigener Vortrag wert. Und da will ich jetzt nicht die 100 Jahre, die auf dieser ersten Folie standen, jetzt zelebrieren, aber vielleicht so in 3 Schritten mal meine Sicht auf die technologische Entwicklung darstellen und würde dort einfach mal auf diesem ersten Bild zeigen, wie ist früher so eine Radiostation gewesen. Man hatte dort seine Redaktion, man hatte seine Sendestudios, man hatte die Systemtechnik im Keller und vielleicht noch ein Musikarchiv und daraus hat man dann ein Programm gefertigt, was ähnlich wie es vorhin bei Deutschlandradio zu sehen seinem Sendeplan entsprach, hat das ausgespielt und man hat sich da von Verbreitungswegen bedient. Manche hatten Sender selber, ganz unterschiedliche Technologien sind in den vielen Jahren entstanden. Manche mieten das auch an und verbreiten es darüber und am Ende gab es dann Menschen, die zeitgleich zuhören konnten und damit eigentlich auch Spaß hatten und vielleicht haben sie dann auch mal was zurückgeschickt und haben eine Urkunde gewonnen oder wie auch immer. Jedenfalls ein Thema. Wenn man sich das in der Weiterentwicklung anguckt, dann sind dort 2 Trends zu bemerken. Und zwar das eine, dass wir uns technisch immer weiter in die Welt der Cloud, also des Internets, hineinverlagern. Das heißt, wir bringen technische Systeme, die wir früher im Keller hatten, in die Cloud. Wir nutzen dort Themen. Wir haben nach wie vor den linearen Verbreitungsweg, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, über das Internet Menschen zu erreichen. Und das schafft natürlich neue Möglichkeiten, die ich dann vielleicht auf der nächsten Seite, da steht jetzt drüber morgen, aber eigentlich ist das schon das Morgen, was angebrochen ist, dass dieser Prozess natürlich unaufhaltsam weitergeht. Und das führt dazu, dass ich nicht nur zunehmend Systemtechnik aus dem Netz nutze oder auch zum Beispiel Dinge wie die künstliche Intelligenz, die ich dort mir verfügbar machen kann, Softwarelösungen generieren kann, die alles Mögliche generieren, sondern ich schaffe mir natürlich auch durch die Nutzung des Internets am Ende die Zugangsmöglichkeiten, ganz andere Zielgruppen zu adressieren, die also auf Geräten unterwegs sind, die ich bisher als nicht hatte, denn in der rein linearen Verbreitung oder in dem klassischen Radiomarkt brauchte ich immer ein Empfangsgerät. Jetzt habe ich plötzlich Geräte, die eigentlich auch viele andere Dinge abdecken und die ich auch adressieren kann. Und das Zweite, was dann eben nochmal interessant ist, ist die Fragestellung, ich schaffe mir damit auch einen Rückkanal. Das heißt, ich lerne die Menschen, die meine Produkte kennen, die lerne ich kennen. Ich habe einen Kontakt zu ihnen, ich kann mich mit ihrem Nutzungsverhalten beschäftigen, ich kann Dinge personalisiert verbreiten und ich kann natürlich auch Dinge, und da ist dann eben mit dem klassischen Radio schon Schluss, produzieren, die eben zeitsouverän genutzt werden, im Netz liegen und ich mir die hole, wenn ich die gerne brauche, ob das jetzt Podcast oder Streams oder andere Themen sind, ist das die Voraussetzung für dieses Thema und all das passiert im Prinzip auf den technischen Grundlagen des Internets, über das ich eben neben Videos, Audios und Daten alles übertragen kann auf gemeinsamen Standards. Gut, dann vielleicht noch ein kurzer Blick auf das, was eigentlich Audio ist oder was das akustisch ist, weil das ist natürlich auch ein breites Feld. Und da muss man wissen, das Ganze ging ja mal eindimensional los 1923, damals noch mit einer ziemlich eingeschränkten Frequenzbandbreite, weil man damals ja begonnen hat mit Mittelwellenübertragung und da war so bei 3 Kilohertz dann irgendwo schon Schluss. Das hörte sich also noch nicht so super an. Man hatte natürlich alle Themen, aber jedenfalls man konnte schon was hören und alle Leute waren begeistert und man möchte sich die Welt vor 1923 gar nicht vorstellen, wie ruhig es da war. Und dann gab es die erste große Klangsensation oder Entwicklung 63. Damals ist man dann Übergang zu Stereoübertragung. Das hat man dann auf UKW gemacht. Kann ich nachher mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und hatte damit sozusagen plötzlich 2 Boxen im Zimmer stehen und hatte Kopfhörer, auf denen man das hören konnte. Irgendwie komischerweise immer so alle 40 Jahre danach kommt so die nächste große Welle. Und so war es dann, also 2003 ging es dann los, dass man eben mit Dolby Surround und vergleichbaren Systemen dann nicht mehr nur 2 Kanäle übertragen hat, sondern zum Beispiel ein 5.1, also 6 Kanäle, 5 im Raum, eine Bassebene, aber immer noch zweidimensional. Und wenn man jetzt noch mal weiter schaut, seit 2020 bilden sich immer mehr dreidimensionale Themen ab, ob das jetzt Dolby Atmos ist oder Aura, 3D oder DTS, wo ich also eine unheimliche Vielfalt von Formaten machen kann. Und das Spannende ist, dass heute jedes Handy diese Formate auch abspielen kann, was vielleicht auch dazu führt, dass die Dominanz in dem Bereich nicht zu unterschätzen ist. Jetzt würde ich, wenn ich schon den Auftrag hatte, was über die Verbreitung zu sagen, mich dem eigentlichen Thema dann auch widmen, wollte das aber vorne anstellen, um zu zeigen, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert. Und da habe ich mir mal rausgesucht eine Grafik auf der linken Seite, die die Landesmedienanstalten bis zum Jahr 2023 da veröffentlicht haben. Im Jahr 2024 gab es das aus gewissen Begriffen nicht mehr. Das war der Digitalisierungsbericht und der zeigte sozusagen die Nutzung von Verbreitungswegen. Aber alle diese Verbreitungswege, die auf der linken Seite waren, brauchen dafür, dass ich das Signal höre, ein spezielles Empfangsgerät. Also irgendein Kasten, der genau das kann, in dem Frequenzbereich unterwegs ist und das, was dort reinkommt, eben auch darstellen kann. Zu diesen links stehenden werde ich dann was erzählen. Ich wollte aber insbesondere erwähnen, dass es natürlich inzwischen eine ganz andere Dominanz gibt und das ist das Gerät, was jeder jeden Tag mit sich durch die Gegend trägt. Junge Menschen sicher zu 100%, aber selbst die Zielgruppe der über 80-Jährigen hat inzwischen solche Geräte und hört dort fleißig zu. Und wenn der Enkel gezeigt hat, wie es geht, kann man natürlich auf diesen Geräten auch, ohne dass man ein Spezialgerät braucht, nicht nur Videos bei YouTube sehen, sondern man kann natürlich auch alles nutzen, was diese Geräte im Audiobereich bereithalten. Und dann hat man wieder die volle Palette von allen Themen, die ich nachher noch mal kurz erwähnen werde. Ich würde jetzt zunächst mal auf die Wege von links nach rechts mal so einmal durchscannen, würde bei den UKW- und DAB-Themen mir jeweils 2 Folien gönnen, nämlich einmal, wie das Ganze technisch funktioniert und zweitens, wie man daraus dann auch Netze baut und mit Frequenzen zu tun hat, würde die anderen dann vielleicht ein bisschen kürzer machen und am Ende dann bei dem Thema IP, und zwar nicht bei IP-Radiogerät speziell, sondern überhaupt bei dem Thema IP mal enden. Jetzt habe ich ja erwähnt, ich bin Ingenieur und was mich immer stört, ist, wie der Begriff digital verhunzt wird. Der wird für alles Mögliche genutzt und das ist nicht immer ganz richtig. Aber es gibt nämlich ganz wenig, was wirklich in unserer Branche noch analog ist. Wir haben inzwischen alle Systeme, mit denen wir irgendwas bearbeiten in der Technik, sind eigentlich digitale Systeme. Alle Netze, über die wir irgendwas übertragen, sind digitale Übertragungssysteme. Und es gibt ein Thema, was aber wirklich noch analog ist, und das ist die UKW-Technik. Und warum ist die UKW-Technik analog? Das habe ich versucht, Ihnen auf der linken Seite zu zeigen, das obere Bildchen sozusagen. Das ist so, was so ein Student sich da genauer angucken muss. Es ist ein analoges Eingangssignal, was übertragen wird. Es ist also ein niederfrequentes Signal, was also den Ton wiedergibt und mit dem schiebe ich sozusagen die Frequenz hin und her. Und deshalb ist das Ganze, was dort entsteht, ein analoges Signal, was ich übertrage. Das mache ich mit einer Frequenzmodulation. Das war 1949 eingeführt in Deutschland, auch vor dem Hintergrund, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wenig Mittelwellenfrequenzen übrig hatte. Ein technologischer Sprung, der damals durchaus diskutiert wurde, weil das nicht ganz preiswert war, sich so ein Radio zu kaufen. Aber es führte dazu, dass man doch eine sehr hohe Klangqualität hatte, keine Fading-Einbrüche. Und unten sieht man mal, wie so ein Signal im Frequenzspektrum aussieht. Da sieht man, dass man eigentlich das Audiosignal um die Hochfrequenz einfach im Frequenzspektrum verschiebt. Das heißt, man hat zwischen 13 Hertz und 15 Kilohertz die akustische Bandbreite. Und dann sieht man daneben noch so weitere Themen, was dann in den kommenden Jahren dazugekommen ist. Ich hatte ja erwähnt, dann kam irgendwann mal der Stereoton und ganz früher war eben UKW auch nur Audio Mitte, also links plus rechts. Und dann hat man da diese beiden grünen Seitenbänder dazu gebastelt, so einen kleinen Pilotton bei 19 Kilohertz, damit man das auch wieder dekodieren konnte. Und wer so ein Radio hatte, der konnte dann, indem er aus 19 Kilohertz 38 gemacht hat, sozusagen das zweite Seitenband zurückgewinnen und damit dann links und rechts trennen. Und noch etwas später ist dann da oben noch so dieser kleine Knubbel dazugekommen bei 57 Kilohertz. Das sind Daten, die man überträgt, das RDS-Signal. Auch das hat man noch in diese analoge Welt reingepackt und so geht das sozusagen über den Sender. So kommt das beim Empfänger an und man kann das Ganze sich anschauen. Von den Tonqualitäten kann man Stereo und RDS dort übertragen. Das Ganze hat ein relativ analoges Ausstiegsverhalten. Bei zu geringer Feldstärke verringert sich die Qualität. Es schaltet dann auf Mono und dann fällt es irgendwann mal aus. Jetzt würde ich mal zeigen, wie man daraus Netze baut. Und ich habe mir hier ein Beispiel genommen, und zwar mal Sachsen-Anhalt. Das ist ein Teil unseres Sendegebietes und es bietet sich halt aus verschiedenen Gründen an, weil ich da auch einen schönen Vergleich nachher habe. Das Ganze passiert im VHF-Band 2. 87,5 MHz bis 108 MHz. Früher war das sogar nur die Hälfte davon, ist dann später mal aufgebohrt worden. Man hat einen 100 kHz Kanalraster, eine Kanalbandbreite von 300 kHz. Und wichtig ist, die Frequenzen sind geografischen Koordinaten zugeordnet. Das sind meist Standorte, wo ein Turm steht. Also zum Beispiel hier der Alexanderplatz in Berlin zum Beispiel. Und die Verlagerung solcher Frequenzen erfordern einen nicht unerheblichen Aufwand. Die Sendeleistung je Standort ist, das sieht man auch hier, die Kullern, die ich dort reingemalt habe, zeugen von der Größe der Sendeleistung, werden betrieben von einigen Watt bis 100 Kilowatt. Das ist dann schon richtig was und UKW ist durchaus auch eine Technologie, die eine ganze Menge Strom verbraucht. Die Netze werden gebildet mit mehreren Standorten, mit unterschiedlichen Frequenzen, die ich nutze. Also wenn man sich hier das anguckt und man würde jetzt hier eine unserer fünf Wellen, die wir auf UKW verbreiten, nehmen, dann hätte man in den Regionen unterschiedliche Frequenzen. Das heißt, wenn man durch die Gegend fährt, muss man die Frequenz umstellen. Und dann hat man noch eins, dass zwei Sender auf derselben Frequenz sich stören. Deshalb kann dieselbe Frequenz, also meinetwegen eine 104, irgendwas, erst in einem räumlichen Abstand wieder betrieben werden. Und wenn man sich die Netze mal genau anguckt, dann sind die eigentlich nicht von der Leistung begrenzt, sondern von der Interferenz. Das heißt, ein interferenzbegrenztes Netz. Und das führt dazu, dass die Anzahl der brauchbaren Frequenzen in Deutschland auch nicht gleich verteilt ist. Es gibt so ein Kapazitätsgebirge und das Frequenzspektrum ist ausgereizt. Und wenn man hier in Berlin ist, wird man feststellen, dass es hier sehr viele starke UKW-Frequenzen gibt. Das hat was damit zu tun, dass Berlin mal geteilt war und die beiden Seiten sich was mitzuteilen hatten und natürlich viele Frequenzen hier auf die Standorte gezogen haben. Und das sind auch die beiden höchsten Punkte, die Berlin hat, den Fernsehturm auf der Ostseite und der Turm auf dem Schäferberg auf der Westseite. Und ich kann mich noch erinnern, früher gingen mal, glaube ich, über den Alexanderplatz 17 starke UKW-Frequenzen. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt sind, aber könnte man nachgucken. Gut, dann kommen wir zu einem System digital, aber noch Rundfunk, das ist DAB. Und da habe ich eine Weile überlegt, wie bringe ich Ihnen dann das nahe. Und da habe ich da oben mal, bin ich mal tief abgetaucht in meinen Keller und habe mal nachgeschaut. Das Bild ist ungefähr genauso alt wie die erste Veröffentlichung vom EMR. Stammt noch aus einer Zeit, als man Vorträge noch mit Folien gehalten hat. Und das zeigt einen DAB-Funkkanal. Den habe ich mal in jungen Jahren auf der Autobahn A5 in der Nähe von Offenburg gemessen. Und man sieht auf der einen Achse sieht man die 1,5 MHz, die so ein Kanal breit ist. Und das andere sind 2 Meter, wo man sich auf der Autobahn bewegt. Und man sieht, wie das ein wunderschönes frequenzselektives und zeitselektives System ist. Also aufgetragen ist sozusagen die Dämpfung, die dieser Kanal hat. Und man sieht diese tiefen Einbrüche, aber man sieht eben, da drin steckt auch eine gewisse Statistik. Nicht alle Frequenzen sind gleichzeitig weg. Und das macht man sich sozusagen als Ingenieur. Da macht man aus der Not eine Tugend und sagt, das ist ja super, weil wenn ich sowas im Durchschnitt habe, dann kann ich natürlich mit einer entsprechenden digitalen Codierung darüber arbeiten. Und deshalb ist der Unterschied zu UKW, dass ich bei DAB zunächst mal ein Audiosignal digitalisiert habe. Das ist ein digitales System. Früher war das mal Musicam, heute ist es MPEG-4. Und ich schicke diese Themen jetzt dort durch. Und dann kommt das so aus dem Baukasten des Ingenieurs. Man verteilt dann die Informationen mittels digitaler Modulation, macht man eine schnelle Fourier-Transformation auf mehrere Unterträger. Hier in dem Beispiel zum Beispiel 1536, das heißt, jedes Kilohertz wird ein Bit übertragen. Parallel wie so ein Kamm geht das durch dieses Gebirge da oben durch. Und dann modelliert man noch auf jedem Träger, das sieht man dann da unten, so sieht das halt aus, ein differenzielles Verfahren. Das heißt, man überträgt den Unterschied zwischen Nullen und Einsen und bringt das Ganze über diese Welt. Und man muss sich jetzt vorstellen, das, was ich unten gezeigt habe, sind mal 5 solche Träger, da liegen jetzt also 1500 nebeneinander und über jeden geht ein Bit. Und dann packt man noch so ein bisschen Frequenz- und Zeitinterleaving rein. Also man sendet nicht 2 Bits unmittelbar hintereinander, sondern zeitlich versetzt und auch nicht auf derselben Frequenz. Und dann hat man diesen statistischen Effekt und kann, wenn man noch ein kleines Guard-Intervall anfügt, also auch gleichwellenfähige Systeme bauen. Das ist zum Beispiel dort dargestellt. Deren Vor- und Nachteil ist, dass man am Ende 864 Kapazitätseinheiten erhält. Und diese Kapazitätseinheiten sind natürlich mehr, als man für ein Programm braucht. Das heißt, man bildet Multiplexe. Früher bei DAB noch mit der alten Codierung waren es 4 Radioprogramme, die drauf waren. Heute kann man deutlich mehr machen. Wie sieht das mit Frequenzen und Netzen aus? Das Ganze funktioniert ungefähr bei der doppelten Frequenz wie UKW, rund um die 200 MHz sind die ehemaligen Fernsehkanäle. Und vielleicht dort der Hinweis, je höher die Frequenz, je kleiner die Antenne. Das ist zum Senden durchaus von Vorteil, aber es ist auch für den Empfang, die Integration in andere Themen günstiger, weil die Länge der Antenne günstiger ist. In jedem dieser alten Fernsehkanäle gibt es 4 Blöcke, A bis D. Die haben dann diese Nutzbandbreite 1,5, die wir auf der Seite davor schon benutzen konnten. Und es gibt dann diese 864 CUs, die gemeinsam übertragen werden. Und die kann man jetzt in die Anzahl oder in die Qualität der Programme stecken, indem man zum Beispiel sagt, also ein reines Wortprogramm sind vielleicht 34 CU erforderlich. Bei einem Klassikprogramm würde schon mal 72, vielleicht auch 96 nehmen. Und dann kann man auch noch in den Protection-Level was reinstecken. Im Gegensatz zu UKW sind die Frequenzblöcke einer Region zugewiesen, das heißt jetzt nicht mehr die Frequenz auf dem Standort, sondern ganze Bedeckungen gibt es dort. Es gibt sogenannte 7 Layer in Deutschland. Ich habe hier mal einen rausgezogen, bundeslandweiten Layer. Und innerhalb eines solchen Layers arbeite ich mit Gleichwellennetzen. Alle Frequenzen, alle Sender in diesem Block arbeiten auf derselben Frequenz, das Gleichwellennetz. Und ich habe de facto die freie Wahl des Standorts. Nicht ganz frei, weil die Antenne kann sich nicht alleine in der Luft halten. Ich brauche also schon einen Turm, aber ich kann grundsätzlich das so zuordnen, wie ich es gerne hätte. Die Sendeleistung 10 Kilowatt. Und es gibt, wie gesagt, diese mehreren Bedeckungen. Und hier rechts habe ich mal ein Bild gezeigt, wie wir 7+5 Programme des MDRs in Sachsen-Anhalt über einen solchen Multiplex transportieren. Jetzt würde ich noch ganz kurz auf Kabel und Satellit eingehen. Die gibt es auch und beide haben auch eine Rolle gespielt. Beide basieren im Wesentlichen auf Verbreitungstechnologien fürs Fernsehen, nämlich DVB-C und DVB-S. Und ich habe beide auf eine Seite genommen, weil sie, glaube ich, in der Bedeutung, das hat man vorne auch gesehen, da sind, aber vielleicht auch nicht der Gegenstand der heutigen Diskussion in der Größenordnung sind. Beim Kabel ist es so, dass die analoge Verbreitung, man hat also lange auch über UKW die Radioprogramme eingespeist, im vorigen Jahr geändert haben. Und weil man dafür bezahlen muss, haben auch die ersten Radioveranstalter gesagt, das mache ich nicht mehr, deshalb gibt es die nicht mehr. Und deshalb kann man sie jetzt nur noch auf DVB-C empfangen, kann man auf seinem Fernseher und es gibt auch Spezialgeräte, um das zu machen. Und auf der rechten Seite habe ich gezeigt nochmal, dass es das auch über Satellit geht. Dort gibt es das auf dem Thema der von DVB-S, digitales Modulationsverfahren. Dort kann man aufgrund der Bandbreite auch alle Mehrkanaltonverfahren drüber bringen und kann das nutzen. Und der Vorteil ist, dass so ein Satellit natürlich eine europaweite Verbreitung hat. So, und dann habe ich überlegt, was erzähle ich Ihnen denn zu IP und Streaming? Weil das ist eine lange Story und ich dachte, ich könnte jetzt über Content Delivery Netzwerke und anderes erzählen. Ich würde es abkürzen, weil ich glaube, die Technik, die dahinter liegt, ist die, die das Internet bereitstellt. Und das IP-Thema bietet halt die Möglichkeit, dass ich eben beide Dinge mache. Live in dem Sinne, dass live, was gesendet wird, auch live auf der anderen Seite konsumiert wird. Zum Teil auch mit speziellen Geräten, also zum Beispiel einem WLAN-Empfangsgerät. Aber ich kann eben auch die ganze Bandbreite der Angebote die eben on demand oder vorhin fiel der Begriff nicht linear sind, also die ich mir selber abfordere, Podcast, andere Themen hier generieren. Und die Bandbreite ist hier nicht begrenzt. Man kann auch Visual Radio machen. Und bei den Audioformaten habe ich überlegt, ich habe mal reingeguckt, wir haben bei der ARD einen Audio-Video-Katalog, der ist 28 Seiten lang, den wollte ich Ihnen jetzt nicht vortragen. Ich habe nur mal ein paar rausgezogen, die da drin sind. Und natürlich geht hier auch alles von Stereo bis Multichannel über alle Themen. Von der Empfangsseite habe ich den Zugang eigentlich, wo immer ich bin, über alle Netze und IP-fähigen Endgeräte, stationär bis mobil. Ich kann im Mobilfunk mir die Dinge abrufen und inzwischen sind die Netze auch so gut, dass das eigentlich auch überall sehr gut funktioniert. Und von den Nutzungsformen her habe ich natürlich die ganz große Bandbreite der Endgeräte, die entweder dafür gebaut sind, wie ein IP-Radio, aber natürlich auch die ganze Bandbreite der Geräte, die uns durch den Tag begleiten und die eigentlich nicht nur dafür gedacht sind, dass man damit Radio hört oder Audios abruft. Und wichtig ist eben, ich kann auch Audiotheken nutzen und entsprechende Apps, Radioplayer oder ähnliche Themen und kann dort eine Menge machen. Wie gesagt, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, bei dem Bild, wie Radio entsteht. Ich habe die Rückkanalfähigkeit, ich kann mir Informationen über den Nutzer kommen lassen mit Zustimmung und kann das gestalten. Und dann vielleicht noch zu den Kosten, die dort entstehen. Grundsätzlich ist es so, dass wir als Veranstalter, wir sind ja als Mitteldeutscher Rundfunk auch ein Veranstalter, Streamingkosten bezahlen, also im Gegensatz zum klassischen Hörfunk, wo die Anzahl der Nutzer uns nicht beschwert, sondern wir bezahlen für die Verbreitung, ob einer zuhört oder 100.000, ist es beim Streaming anders, sondern wir bezahlen erstmal die Kosten, die wir brauchen, um es in die Nähe der Endkunden zu transportieren und beim Nutzer fallen natürlich Kosten des Internetzugangs an und wenn er dann noch ein Abo hat für irgendeine spezielle Plattform, Spotify oder ähnliches, dann natürlich auch noch die Abendkosten. Und ein letzter Punkt, den ich vielleicht noch bringen wollte, das Ganze kann ich nicht nur zu Hause nutzen, sondern auch, wenn ich unterwegs bin und ich kann dann natürlich auch mein Handy ins Auto spiegeln und spätestens dann beginnt natürlich die Frage der Auffindbarkeit, also wo bin ich da eigentlich noch mit meinen Angeboten und deshalb ist da technisch der Begeisterung keine Grenze mehr gesetzt, was ich alles gestalten kann. Und deshalb würde ich zum Schluss noch so eine kleine Zusammenfassung bringen, die dann vielleicht auch eher eine Überleitung zu den anderen Themen ist, die heute Schwerpunkt sind. Also Menschen, die Audioinhalte nutzen, haben heute die Wahl zwischen sehr vielen Alternativen. Die Technik funktioniert jedenfalls meistens und bietet heute mehr, als die meisten Menschen nutzen können oder wollen. Also das Angebot ist größer als das, was real auch genutzt werden kann. Und die Technologie ist eigentlich nicht mehr der Entscheider, sie ist der Enabler für das, über das wir heute diskutieren und über den Erfolg und Nichterfolg von Angeboten und Technologien entscheiden am Ende das Nutzerverhalten, die dahinterliegenden Geschäftsmodelle und natürlich die Angebote, die ich habe. Und dazu braucht es dann rechtliche Rahmenbedingungen, die Wettbewerbssituation ordnen. Und damit wäre ich dann auch am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.